Liebe Naturfreunde, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bitte um Verständnis, auch weil wir ja viel Arbeit vor uns haben, dass ich nicht auf alle wichtigen Themen eingehen kann. Das soll keine Vernachlässigung der nicht genannten Themen sein, im Gegenteil. Es ist gut, dass Naturfreunde sehr gut klettern, dass sie das gerne machen, dass sie wandern, dass sie Sport treiben, dass sie Musik machen. Aber wir machen das alle vor einem historischen Entwicklungsprozess, vor einem historischen Verständnis. Und das ist immer die Idee der Befreiung des Menschen und der Befreiung der Natur. Das heißt, wir haben von Anfang an gegen die Ausbeutung der Natur und gegen die Ausbeutung des Menschen gekämpft. Das war für uns immer eine Einheit. Und ich glaube, dass diese Frage heute wieder eine große Bedeutung gewinnt. Dazu möchte ich, wie gesagt, etwas sagen, vorweg aber noch einen Hinweis machen. Die Fragen, die ich jetzt nicht anspreche, können wir natürlich im Zusammenhang mit den Anträgen intensiver behandeln. Ich finde, wenn man unser Antragspaket anguckt, das kann sich sehen lassen. Danke dafür. Und wir werden dann, ich hoffe, bei einer fairen Behandlung gemeinsam erreichen, dass wir den Verband stärken. Aber mein Punkt ist vor allem ein anderer. Der Kongress findet in einer Zeit statt, die wie selten zuvor von politischen Herausforderungen aufgeladen ist. Aber es ist auch eine Zeit, die gleichzeitig unglaublich politisch entleert ist. Also es ist gleichzeitig Entpolitisierung und Politisierung. Und es kommt auf Akteure an, wie wir damit umgehen. Aus unserer Sicht findet heute erneut eine große Transformation statt. Aber was vor allem entscheidend ist, dass wir erst in Zukunft begreifen, was heute eigentlich passiert. Dass wir also in einem Prozess sind, deren Tragweite wir in der Art des schnellen Regimes, das heute alles bestimmt, viel zu wenig durchdringen und erfassen. Aus meiner Sicht erleben wir heute erneut das Aufeinanderprallen von zwei gesellschaftlichen Epochen. Das alte nationalstaatliche wachstumsorientierte Modell trifft auf eine globale Welt der totalen Entgrenzung von Zeit und Raum, in der sich die sozialen Ungleichheiten zuspitzen und vor allem ökologische Grenzen deutlich werden. Und zwar ökologische Grenzen, die essentiell sind. Das letzte Mal haben wir ein solches Aufeinanderprallen am Anfang des letzten Jahrhunderts erlebt. Damals im Kern die noch feudalistischen Strukturen gegen die zweite industrielle Revolution mit all ihren enormen Umbrüchen, also der wahnsinnigen Verstädterung, dem Bau der großen Fabriken, dem Aufstieg beispielsweise auch Deutschlands zur Industriemacht. Und damals kam es durch das politische Versagen, und zwar durch das doppelte politische Versagen, einerseits, dass das liberale Bürgertum nicht das Bündnis mit der Arbeiterbewegung gesucht hat und andererseits, dass auch die Arbeiterbewegung in sich zerstritten war, zum Beginn der Jahrhundertkatastrophe, die faktisch zum 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts in Europa führte, zwei Weltkriege, Faschismus, Ausrottung des europäischen Judentums und vor allem befeuert durch die schreckliche Ideologie der Volksgemeinschaft. Nach 1945 kam es dann zur sozialen Pazifizierung durch die Ausrichtung auf die Idee der sozialen Demokratie und getragen vor allem durch ein expansives wirtschaftliches Wachstum und, was wir auch nicht vergessen dürfen, durch eine massive Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen. Wenn man ein historisches Bild macht, dann wird man feststellen, dass mehr als 50% der heutigen Umweltzerstörungen auf die letzten 40 Jahre zurückgehen. Da wird deutlich, was eigentlich passiert ist. Dieser Weg geht schrittweise seit Ende der 70er Jahre zu Ende, seit es also den Aufstieg der Geldpolitik und des Neoliberalismus gegeben hat, seitdem es also zu dem globalen Finanzkapitalismus gekommen ist. Deshalb muss man feststellen, wir sind heute in einer Zeit, in der das Alte immer weniger funktioniert, das Neue aber erst erkämpft werden muss. Und genau weil vieles unklar ist, weil wir also die Tragweite der Veränderung zu wenig begreifen oder insgesamt gesellschaftlich und politisch zu wenig verarbeitet ist, stimmt wohl die These, die übrigens auch im sozialdemokratischen Grundsatzprogramm steht, das 21. Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert neuer Gewalt und erbitterter Verteilungskämpfe oder es wird ein Jahrhundert der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Verträglichkeit. Ich bin davon überzeugt, diese Herausforderung werden wir nur bewältigen können, wenn wir erstens heute alles tun, den sozialen Zusammenhalt zu sichern, zweitens die Demokratie stärken und drittens von den ökologischen Grenzen des Wachstums ausgehen. Es gibt ein erfolgreiches Theaterstück, was in Stuttgart und in Berlin gespielt wird, das heißt Das Himmelreich. Es spielt in der 32. Etage der Hauptverwaltung der Deutschen Bank in Frankfurt und quasi sinnbildlich für die Entwicklung des Finanzkapitalismus fahren immer gläserne Aufzüge rauf und runter. Und darin ist eine Szene, da wird der Spekulant Gottfried Kastein gefragt, wie konnte es denn überhaupt zu dieser Finanzkrise kommen? Er erklärt das mit Finanzgier, Macht, Interessen, sagt dann aber, das Entscheidende ist, dass wir heute unfähig sind, Zusammenhänge zu begreifen. Kastein weiter, wir sind nicht politisch, denn politisch sein heißt Geschichte verstehen und Zusammenhänge begreifen. In diesem Sinne sage ich, die Naturfreunde sind ein politischer Verband. Wir haben eine Geschichte und wir versuchen, Zusammenhänge zu begreifen. Deshalb ist es auch gut, dass die Naturfreunde in der Ökologiedebatte, bei Integrationsfragen und auch in der Friedenspolitik wichtige Rollen einnehmen. Ich möchte an dieser Stelle, und es wäre schön, wenn ihr das auch unterstützen würdet, meinen besonderen Dank auch an den Uwe Hicksch aussprechen, der in den letzten 3 Jahren unheimlich viel bei der Organisation und Vorbereitung entsprechender Kundgebungen und Demonstrationen für uns geleistet hat. Die Umweltbewegung hat gezeigt, dass wir zusammen mit anderen Organisationen zu großen Veranstaltungen fähig sind. Also beispielsweise die Demonstration vor 1,5 Jahren in Berlin gegen die Freihandelsabkommen. Das war keine Fake-Zahl von mehr als 250.000 zu sprechen. Das war so. Schon nach kurzer Zeit musste die Polizei die Friedrich-Ebert-Brücke öffnen, weil die Reinhardtstraße die Menge gar nicht mehr gefasst hat. Und wenn die Reinhardtstraße überläuft, dann sind das schon 150.000 und wir hatten nicht mal ein Viertel der Demonstration begonnen. Also insofern, es ist schon enorm, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft bereit sind, sich für was zu organisieren. Das Entscheidende aber ist, dass es nicht gebündelt ist und im Wesentlichen eher auf der Basis unterschiedlicher Einzelpositionen, nicht aber einer gesellschaftlichen Reformstrategie aufbaut. Deshalb ist es wichtig, dass es Organisationen wie die Naturfreunde gibt, aber auch andere, die versuchen, daraus eine Gesamtstrategie zu machen. Denn es reicht nicht, Demonstrationen durchzuführen. Was wir brauchen, ist eine Reformbewegung. Und das ist mehr. Claude Lévi-Strauss hat für eine krisenhafte Aufladung der Gesellschaft das Bild der Dampfmaschine gebraucht, in der ein heißer und ein kalter Pol immer mehr aneinander geraten und eine Explosion möglich wird. Ich freue mich besonders, dass Klaus Dörre hier ist, neben allen anderen unseren Gästen, besonders natürlich Franz, danke. Klaus Dörre hat anknüpfend an Burkhard Lutz, unserem alten Freund Burkhard Lutz, der vor allem ein großartiges Werk geschrieben hat, Der kurze Traum von der immerwährenden Prosperität, die Theorie der kapitalistischen Landnahme, ihrer Dynamik, ihrer Treiber und ihrer Grenzen entwickelt. Wichtige Impulse kommen dabei von Hannah Arendt und Rosa Luxemburg. Und was eben das Wichtige an dieser Theorie ist, dass Klaus Dörre darin die ökonomisch-ökologische Doppelkrise beschreibt, also nicht sie reduziert auf ein einzelnes Krisenphänomen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir heute eine spekulativ aufgeblähte den aufgeblähten Finanzkapitalismus mit seinen wachsenden Ungleichheiten und Instabilitäten in einem engen Zusammenhang sehen müssen mit der ökologischen Krise. Es wird keine Lösung geben, wenn man entweder nur das eine oder das andere sieht. Entscheidend ist, beides zusammenzuführen. Auf der einen Seite heißt das, wir müssen entschieden dem Neoliberalismus und ich würde auch sagen der Austeritätspolitik, die Europa spaltet, entgegentreten. Und andererseits müssen wir begreifen, dass eine Fortsetzung dessen, was wir heute treiben, wie Siegfried Lenz es bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gesagt hat, in die ökologische Selbstvernichtung führt. Beides gehört also zusammen, die soziale und die ökologische Gerechtigkeit und der Umbau des Wirtschaftsmodells. Das bedeutet aber auch, und das ist die eigentliche wichtige Erkenntnis, ein Zurück zu den alten Antworten kann es nicht geben. Wir müssen neue finden. Ich will das mit drei wesentlichen Punkten begründen. Erstens, unser Freund Paul Krutzen, mit dem ich insbesondere in Klimafragen lange Zeit intensiv zusammengearbeitet habe, hat 2002 einen Aufsatz veröffentlicht, der heißt Die Geologie der Menschheit. Darin schreibt er, dass unsere heutige Erdepoche, die Erdepoche des Holozäns, also der gemäßigten Warmzeit, die seit etwa 12.000 Jahren herrscht, vorbei sei. Wir sind eingetreten in eine neue Erdepoche, in die Erdepoche der Menschen, also Anthropozän, Menschenzeit. Der Mensch ist zum stärksten Treiber der Natur aufgestiegen und er macht das fest am Klimawandel, aber eben auch am Ressourcenabbau und den Veränderungen und Änderungen, die auf Jahrtausende unsere Erde prägen werden. In dieser besiegten Natur, so jedenfalls Krutzen, ist der Mensch nicht nur der Hauptverursacher, sondern er hat eine bis dahin auch nicht dagewesene Verantwortung. Denn nur der Mensch kann die ökologische Selbstvernichtung verhindern. Und das wird nur zu erreichen sein, wenn nicht der Markt, wenn nicht sozusagen das Profitinteresse, sondern der Mensch selbst die Entwicklung wieder bestimmt. Der zweite Punkt, der auf der Idee des oder auf der Theorie des Anthropozän aufbaut, sind die planetaren Grenzen. Im Jahre 2009 hat eine Wissenschaftlergruppe um den schwedischen Forscher Johan Rockström in der Erdsystemforschung die planetaren Grenzen der Erde, die für das Leben entscheidend sind, untersucht. Diese Arbeitsgruppe hat die Erde in 9 Dimensionen eingeteilt. 8 davon sind bisher untersucht worden. Das Ergebnis ist, dass die Menschheit in 4 dieser globalen Grenzen, nämlich bei der Biodiversität, dem Klimawandel, Landnutzung und dem Stickstoffkreislauf, die Grenzen bereits überschritten hat. In anderen Bereichen, wie beispielsweise bei der Meeresverschmutzung und der Süßwasserversorgung, sind wir kurz davor. Mit anderen Worten, die Menschheit hat das Zukunftskapital unglaublich ausgezehrt und er belastet künftige Generationen in verantwortungsloser Weise. Der dritte Punkt, warum wir nicht zurückkehren, ist der ökologische Fußabdruck. Im letzten Jahr haben wir in der zweiten Hälfte des Julis den Punkt erreicht, wo die Menschheit die biologische Jahreskapazität der Erde verbraucht hat und die Reserven in Anspruch nimmt. Das heißt, wir überschreiten in der Zwischenzeit um den Faktor 2,7 das, was die Erde jahresmäßig an biologischer Kapazität zur Verfügung stellt. In Deutschland ist das das 4,6-fache. München, Berlin und Hamburg alleine nutzen eine biologische Kapazität, die eigentlich von der gesamten Fläche der Bundesrepublik zur Verfügung steht. Auch hier ein unglaubliches Überschreiten biologischer Grenzen. Den Höhepunkt bildet übrigens weltweit Katar mit einem Faktor 11,7. Aber in der Regel sind die ärmsten Regionen der Welt natürlich deutlich drunter. Tatsache ist, dass diese ökologischen Krisen alle bekannt sind. Tatsache ist aber auch, dass seit einiger Zeit die Umweltpolitik an realer Bedeutung verliert. Der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln wird immer größer. Wir haben jetzt, und ich will das auch gar nicht kleinreden, die Pariser Klimakonferenz als einen Fortschritt gefeiert. Trotzdem muss ich darauf hinweisen, was real in Paris verhandelt wurde, und zwar nur als Selbstverpflichtung, die jetzt schon nicht mehr eingehalten wird, weil ja in Amerika einen neuen Präsidenten gibt, der davon nichts wissen will. Aber selbst würden sie eingehalten, würde die Erwärmung bei, je nach Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2,7 bis 3,2 Grad globaler Erwärmung enden. Wir haben im Deutschen Bundestag 1990 den Beschluss gefasst, dass wir alles tun müssen, die Erwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen. 1990. Und damals auch entsprechende Vorschläge gemacht, wie das zu erreichen ist. Um klarzumachen, selbst eine Erwärmung von 2 Grad bedeutet, dass wir einen Teil der Welt schon abschreiben. Ich will nur ein Beispiel nennen. Eine Erwärmung um 2 Grad bedeutet, dass in Afrika die Wüstenbildung um etwa 43% zunimmt. Was das bedeutet für die Ernährungslage, kann man sich kaum ausmalen. Was das bedeutet für die Migrationsbewegung, das können wir uns in der Zwischenzeit ausmalen. Also, ich will ein ähnliches Beispiel könnte man auch nennen für die globalen Sustainable Development Ziele der Vereinten Nationen. Auch hier haben wir weltweit Beschlüsse, wo wir uns fragen, wer fängt eigentlich an, sie umzusetzen. Ich will 4 Gründe nennen, die für mich entscheidend sind. Erstens, früher gab es in der Umweltzerstörung in erster Linie örtlich oder regional begrenzte Schädigungen. Diese Schädigungen haben auf einmal eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Größenordnung, denn sie betreffen ganze Kontinente, die Meeressysteme oder die Erde insgesamt. Wir scheinen überwältigt zu sein von der Größe der Aufgabe, und auf jeden Fall ist klar, mit dem Bestehenden können wir diese Veränderung nicht erreichen. Der zweite wesentliche Punkt ist aus meiner Sicht die Zeitverzögerung. Die Ursachen eines Klimawandels und seiner Auswirkungen haben eine Anpassungsfrist von etwa 4 bis 5 Jahrzehnte. Das heißt, was nach 1970 geschehen ist, können wir schon nicht mehr verändern. Es wird sich im Klimasystem auswirken. Das Einzige, was wir machen können, ist beispielsweise durch unglaublich großflächige Waldansiedlungen es verlangsamen. Aber verhindern können wir es nicht mehr. Und als drittes, die Folgen beispielsweise der Erderwärmung sind auf tragisch ungerechte Weise auf soziale Schichten und Regionen verteilt. Und zwar sind die Hauptgeschädigten vor allem diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen und in der Regel die Ärmsten sind. Und das vierte ist, Veränderungen sind natürlich ein Angriff, ein berechtigter Angriff auf die Verteilung von Macht, Herrschaft und Wohlstand. Und insofern versuchen vor allem Mächtige, den Klimaschutz zu verhindern. Unsere Antwort darauf ist, es wird keinen Frieden auf der Welt geben in hochgeschützten grünen Oasen, wenn gleichzeitig die Welt in ein ökologisches Chaos geraten. Und besonders macht mir Sorgen, welche absehbaren Synergien auf uns zukommen. Das heißt, die Verbindung von Klimawandel, Wasserknappheit. Ich erinnere daran, dass wir seit 2008 den Höhepunkt der Ölförderung erreicht haben. Seit der Zeit sind wir auf einem Plateau. Es konnte nicht mehr gesteigert werden, und das sagt auch die Internationale Energieagentur. Weiter der nachholenden Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum. Das alles zusammen erfordert mehr Verantwortung des Menschen und eine Gesellschaftsstrategie, die soziale und ökologische Gerechtigkeit miteinander verbindet. Vor dem Hintergrund habe ich beispielsweise wenig Verständnis, dass in der Europäischen Kommission unter Juncker im engeren Bereich niemand für Umwelt und Nachhaltigkeit zuständig ist. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Wenn Europa ein eigenes Profil braucht, und das braucht es, wenn es in der Globalisierung eine Rolle spielen will, dann sind gerade diese Themen, sozial-ökologische Reformpolitik, Nachhaltigkeit, die europäischen Herausforderungen. Aber sie werden leider in Brüssel kaum behandelt. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass wir auch hier in Deutschland unseren Standort bestimmen, Klarheit finden. Die Naturfreunde haben wichtige Anstöße gegeben. Wir haben beispielsweise in der Umweltbewegung die Postwachstumsdebatte initiiert, die Debatte über Transformation. Wir haben die Zeitschrift Movum, die ihr ja auch jetzt kennt, angestoßen. Und wir müssen uns auch, das sage ich hier, wieder verstärkt der Friedens- und Entspannungspolitik widmen. Das, was da im Augenblick passiert entlang der 1300 Kilometer langen Grenze zwischen der EU, Weißrussland und Russland, ist ein gefährliches Säbelrassen auf beiden Seiten. Alleine in den letzten 12 Monaten hat sich die Zahl der Militärübungen verfünffacht. Immer häufiger finden sogenannte Notfallübungen statt. Das sind militärische Übungen, die nicht angekündigt werden müssen. Überall wird mehr Militär stationiert. Das alles hat wenig mit dem Geist der Friedens- und Entspannungspolitik zu tun, die wir fortsetzen müssen. Und das wird natürlich in der Zukunft noch eine ganz andere Dimension bekommen, wenn der Druck auch auf Deutschland größer wird. Und es gibt ja genug im eigenen Land, die finden das richtig, dass wir den Militärhaushalt auf 2% Bruttoinlandsprodukt erhöhen wollen müssen. Das bedeutet nämlich ungefähr 22 Milliarden Euro mehr. Und wenn das gleichzeitig vor dem Hintergrund der schwarzen Null debattiert wird, kann sich jeder ausrechnen, zu wessen Lasten das gehen wird. Also hier bauen sich Konflikte auf, wo ich nur sagen kann, wir müssen wieder aktiv rein in die Debatte über die Friedens- und Entspannungspolitik. Das Wichtigste, was wir in der Vergangenheit erreicht haben, war aus meiner Sicht, dass wir die Transformationsdebatte zusammen mit der EKD und dem DGB begonnen haben. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Interpretationen von Transformation. Ich habe das ja schon angesprochen. Einmal wird unter Transformation vor allem das verstanden, was in den früheren RGW-Ländern passiert ist, also Transformationsgesellschaften. Dann hat der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen Transformation definiert als eine Zukunftsvision. Aber es gibt vor allem, und ich bleibe auch bei dieser Definition, die aus dem Werk von Karl Polanyi, der die Transformation vor allem beschrieben hat als Entbettung der Ökonomie aus gemeinschaftlichen Bindungen und einen Prozess, den er als Marktgesellschaft, der über Demokratie und Soziales die Dominanz gewinnt, bezeichnet hat. Polanyi schreibt, dass daraus immer eine Gegenbewegung entsteht. Und das erleben wir ja heute. Offen ist natürlich, und das zeigt auch die Geschichte, ob diese Gegenbewegung sozialreformerisch oder reaktionär ist. In der Geschichte war es beides. Wir haben erlebt auf der einen Seite den New Deal zum Wohlfahrtsstaat 1933 in den USA. Wir haben aber auch erlebt als Gegenbewegung den Faschismus in Deutschland, Italien, also in Europa. Derzeit, und deshalb müssen wir uns so große Sorgen machen, ich halte es für falsch, das einfach als Populismus abzutun. Übrigens hat der Wahlsieger in Holland das, wie ich finde, in seiner Reaktion auf das Wahlergebnis ziemlich klar gemacht, dass das nicht trägt. Er hat ja davon gesprochen, in Holland hat sich gezeigt, dass es guten und schlechten Populismus gebe. So, Herr Rüther. Er meinte, er hätte den guten Populismus vertreten und Geert Wilders den schlechten Populismus. Ich halte beides für Quatsch, auf Deutsch zu sagen. Es geht darum, anständige Politik zu machen. Auf jeden Fall gibt es überwiegend als Reaktion heute in Deutschland, also jedenfalls in weiten Teilen, größeren, als ich mir das habe vorstellen können, offene oder latente Fremdenfeindlichkeit, die quasi zur Folie wird, dass rechtsextreme Gruppen auch mit ins bürgerliche Lager hineinkommen und die damit, ja, ich glaube, Grundpfeiler der Demokratie gefährden. Ich habe mir aber auch nicht vorstellen können, dass in den USA ein ignoranter Präsident gewählt werden kann, der tagtäglich fast alle Befürchtungen übertrifft, der wie ein Stammtischpolitiker mit abartigen Fernsehauftritten und verantwortungsloser öffentlicher Twitterei Politik macht. Vorstellen habe ich mir das nicht können, aber es ist so. Genauso wie, dass jetzt ein Klimaleugner Präsident der amerikanischen Umweltbehörde ist, dass ein Fast-Food-Manager jetzt in der USA, der vor allem dafür bekannt ist, dass er flexible, schlecht bezahlte Arbeitsplätze hat, Arbeitsminister geworden ist. Und ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass ein rechtsextremer Ideologe zum Chefberater im Weißen Haus werden kann. Alles das ist möglich. Und deshalb, ich mache mir auch in Deutschland Sorge, dass es ein wachsendes Netzwerk der Rechten in Zeitungen und Zeitschriften gibt, in Medien wie Kompakt oder Sezession, in Musik wie Kategorie C oder Stahlgewitter, in Parteien und Bewegungen wie AfD oder Identitäre Bewegung. Es nimmt zu, entsetzt bin ich auch darüber, dass beispielsweise rund 1000 Angriffe auf Asylunterkünfte in den beiden letzten Jahren stattgefunden hat, davon jährlich fast 100 als Brandstiftungen oder Sprengstoffdelikte, wie es kriminaltechnisch heißt. Ich halte es für viel zu verkürzt, dies als postfaktisch zu bezeichnen oder als Aufstand der Wutbürger. Wie genauso wenig halte ich von dem inflationären und inhaltsleer gewordenen Begriff des Populismus oder der Identität als politische Frames, die angeblich das Denken bei uns bestimmen. Ich sage, umso mehr brauchen wir politische Organisationen, die zurückkehren zur Aufklärung und Vernunft und die endlich auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und das als das bezeichnen, was es ist, nämlich verantwortungslose rechte Schmiererei. Dennoch, wir müssen das ernst nehmen. Faktisch fühlen sich in unserem Lande viele Menschen abgehängt. Wir haben in den 80er und 90er Jahren die Debatte über die Zweidrittelgesellschaft gehabt. Es darf jetzt nicht passieren, dass wir ein zweites Drittel verlieren. Das würde die Demokratie nicht verkraften. Wir müssen die Politik stärken. Und ich finde, das ist auch keine Frage, die man richten kann gegen Parteien. Es ist natürlich eine Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er in eine Gewerkschaft, in eine Partei oder wie auch immer geht. Aber wenn ihr in die Parteien geht, und das kann ich nur ermutigen, dann geht rein, um für eine Position zu kämpfen, nämlich für die Idee der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit und für mehr Demokratie. Das ist das, was wir brauchen. Lasst mich abschließend ein paar Punkte noch nennen, wo wir unsere Schwerpunkte in diesem Zusammenhang sehen. Ihr wisst, wir haben eine zentrale Rolle bei den Auseinandersetzungen um die Freihandelsabkommen. Mich ärgert es schon sehr, wenn man sagt, hier in Deutschland sind welche gegen den Freihandel, genauso wie Trump in den USA. Pardon, das ist Unsinn. Unser zentrales Motiv, sich gegen die Freihandelsabkommen einzusetzen, war erstens die enorme Steigerung ökonomischer Machtkonzentration, die Kritik an Marktgesellschaften, die Ausgrenzung der Dritten Welt in diesen Verträgen, viertens das Kleinschreiben von sozialen und ökologischen Zielen. Und zusammen kann man das so machen: Wir wollen die Zukunft nicht den Unternehmen überlassen, sondern die Demokratie stärken. Das war unser Motiv. Und wir bedauern, dass viele nicht begriffen haben, dass die Auseinandersetzung um TTIP auch der Versuch ist, die Politik zu verändern, die in den letzten 30 Jahren Europa und die Welt geprägt hat. Zweiter Punkt. Wir werden uns weiter intensiv einsetzen bei der Frage der Energiewende. Die ist beispielgebend für den sozial-ökologischen Transformationsprozess. Aber die Energiewende, so wichtig sie ist, zeigt Folgendes. Erstens, die Energiewende wird im Augenblick reduziert auf die erneuerbaren Energien. Das ist wichtig und gut. Aber Energiewende bedeutet genauso, wir müssen den Energieumsatz drastisch reduzieren. Wenn man sich sieht, dass wir in Deutschland beispielsweise ein ungenutztes Einsparpotenzial haben von ungefähr 40-45%, dann ist das nicht nur ökologisch sinnvoll, das es zu nutzen, sondern schafft auch irre Möglichkeiten für neue, sinnvolle und zukunftsträchtige Arbeitsplätze. Ich sage hier in dem Zusammenhang, wenn wir über Industrie 4.0 reden, dann sollten wir nicht nur über die Digitalisierung reden, sondern vor allem auch über ein ökologisch effizientes Wirtschaftssystem. Das passiert leider noch zu wenig. Also, und das Zweite bei der Energiewende, auch das zeigt die Debatte, entscheidend bei der Energiewende wird sein, dass sie sozial gerecht organisiert wird. Bei der Energiewende, so wie wir sie im Augenblick erleben, werden vielfach die Kosten auf die Verbraucher abgeschoben. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich streite überhaupt nicht ab, dass Unternehmen wie RWE oder E.ON in Schwierigkeiten kommen. Aber ich muss umgekehrt sagen, sie haben auch die Zeichen der Zeit verschlafen. Sie haben die Energiewende lange Zeit nicht ernst genommen bzw. blockiert. Da auch das ist unternehmerische Verantwortung, so etwas zu begreifen, dass die alten Formen vorbei waren. Und ich möchte einen dritten Punkt nennen, der mir wichtig ist. Wir müssen das Thema, du hast es angesprochen, Stadt und Ökologie wieder stärker ins Zentrum rücken. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt das Gegengewicht ist zur Globalisierung. In den Städten ist der republikanische Geist entstanden. In den Städten sind wir in der Lage, sozusagen ein Experimentierfeld für sozial-ökologische Zukunftsprojekte zu entwickeln. Heute stehen wir vor der Entscheidung, werden die Städte entweder zu verödeten Zentren, werden sie zu einer einzigen Kommerzialisierung, die den Investorenmodellen überlassen werden, oder bewahren wir die europäische Stadt in ihrer Vielfalt und Wörtlichkeit? Das ist nicht aus, wie das ausgeht. Ich will hier schon klar sagen, ich bedauere, dass in Berlin das Umweltministerium nicht mehr gemacht hat, um Ökologie und Stadtentwicklung zusammenzubringen. Da hätte man mehr erreichen können. Also auch hier eine Geschichte, die von strategischer Bedeutung ist. Insgesamt erleben wir, dass die Umweltbewegung im Augenblick dabei ist, sich sehr viel stärker sozialen Fragen zu öffnen. Ich finde, das ist eine große Chance. Kai, den ich hier auch noch einmal herzlich gratuliere für seine Wahl als Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Darf man ja mal sagen, er ist faktisch der Präsident einer Organisation, die, wenn es gut geht, 10 Millionen Mitglieder erreichen kann. Ist ja auch nicht so ganz unbedeutend, nicht? Kai ist auch einer dabei, die eine Neuorientierung oder eine weitergehende Orientierung bei den Umweltverbänden vorantreibt. Ich finde das gut, ich finde das richtig. Ich bin auch froh, dass unser Schweizer Freund da ist. Wir lesen ja mit großem Interesse, was da in Schweiz für eine Auseinandersetzung um das Wirtschaftsprogramm der SP stattfindet, ne? Wo ja auf einmal solche Forderungen, die man ja gar nicht so zugetraut hätte, auf den ersten Blick jedenfalls von unserer Sicht her, der Schweiz gar nicht zugetraut hätte, reinkommen, wie beispielsweise solche Forderungen, dass die öffentliche Hand Boden kaufen soll, um ein Gegengewicht gegen die private Spekulation zu bilden oder dass mehr Mitarbeiter in Aufsichtsgremien kommen, mehr Kontrolle der Banken vorgesehen ist und so weiter. Also die Diskussion finden wir von außen sehr spannend. Mal sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall ist es richtig, denn wenn wir wieder politischer werden, es geht ja nicht um jede einzelne Forderung, sondern es geht darum, dass wir wieder politischer werden, und das ist es richtig. Ich darf drei abschließende Bemerkungen machen. Die erste abschließende Bemerkung beginnt mit einem Dank an Hans-Gerd Marian. In der Zeitschrift des Bundesamtes für Naturschutz, also einer Institution, die unterstellt ist dem Bundesumweltministerium, war in der Heft 9, 10, 2017 ein Artikel, der unter dem Stichwort stand Verwissenschaftlichung der Ökodebatte. Gemeint ist damit die Entstehungsgeschichte der Ökologiebewegung in Deutschland, dass zwischen 1933 und 1945, ich wiederhole nochmal, dass zwischen 1933 und 1945 die hohe Zeit des Naturschutzes gewesen sei. Gerd hat einen Brief geschrieben, und genannt werden dann als die Hauptmatadoren dieser Entwicklung Alwin Seifert und Fritz Todt. Alwin Seifert war ein solcher Reaktionär, dass selbst Hitler Schwierigkeiten hatte, ihn als in der NSDAP zu behalten. Und Fritz Todt, Operation Todt, war in der Spitze zuständig für 435.000 Zwangsarbeiter, für gefangene Soldaten und für Juden, die militärische Anlagen vor allem gebaut haben. Und die beiden waren angeblich die wesentlichen Treiber der Ökologisierung der Debatte in Deutschland. Also Gerd hat denen einen Brief geschrieben, hat gesagt, als Vertreter einer Organisation, von denen viele im KZ waren, auch im KZ gestorben sind, können wir eine solche Interpretation nun keinesfalls teilen. Ich will deshalb hier nochmal diese Position nicht nur unterstreichen, sondern auch nochmal einen Satz vortragen, der unter anderem also zur Begründung des Reichsnaturschutzgesetzes von 1935 geschrieben wurde. Da steht, deutscher Heimatschutz ist die Eugenik der Kultur. Damit gilt es, das Volkstum gesund zu halten. Eine deutsche Natur ist die Natur des arischen Mannes. Und das soll Naturschutz sein, dann habe ich mit dem Naturschutz nichts zu tun. Das sage ich auch ganz klar. Nein, um das klar zu sagen, das ist Blut- und Bodenideologie, aber nicht Naturschutz. Und ich finde es ehrlich gesagt ein Skandal, dass eine Bundesbehörde einen solchen Unsinn schreibt. Zuletzt will ich allen danken, dem Bundesvorstand, den Landesvorständen, den Fachgruppen, natürlich den Ortsgruppen und natürlich auch dem Büro. Jeder von Ihnen leistet viel. Ich danke besonders meinen Stellvertretern, also Kai, der Regina und dem Tillmann. Und ich danke auch Rolf Montowski, der aus Krankheitsgründen leider nicht hier sein kann. Ich bedauere das sehr. Ich danke Uwe Hicksch, Ecki, pass auf, dass du gesund bleibst, Petra Müller, Harald Peschken, Wolfgang Spindler, allen herzlichen Dank. Ich danke der Jugend, Sascha Böhm, Dennis Melser stellvertretend und im Büro. Ich kann sie gar nicht alle aufzeigen, sage ich einfach Hans-Gerd, Bernd und ihr alle anderen herzlichen Dank. Lasst mich schließen mit einem Satz von Karl Barth. Er sagte, in einem Meer von Unsinn brauchen wir Inseln der Vernunft. Lasst uns diese Inseln sein.